Tim, du bist auf der Edith-Stein-Schule, einem Gymnasium in Darmstadt. Wie sieht denn heute nach der Einführung von G8 der Schulalltag hinsichtlich der Arbeits- und Prüfungsbelastung eines Schülers, einer Schülerin aus?
Also für mich persönlich, ich merke davon als Oberstufenschüler nicht so viel, weil ich ja noch im G9 drinne bin. Ich weiß allerdings viel darüber, was G8-Schüler denken, wie sie empfinden. Und das ist ein riesiger Stress, den sie dort haben. Also es gibt Prüfungen, die haben bis zu 36, 38 Stunden die Woche in der 8. Klasse oder in der 7. Klasse. Also zu einem Zeitpunkt, wo man alles im Kopf hat außer Schule. Und das ist eine große Belastung. Da fallen natürlich auch sehr viele Kinder runter, die zwar schlau sind, die große Fähigkeiten haben, aufgrund der Pubertät aber diesen ganzen Stress einfach nicht mehr bewältigen können.
Also Schüler und Schülerinnen haben eine 36 bis 38 Wochenstundenbelastung mittlerweile nach Einführung von
Wochenstunden, genau.
G8. Aha, damit
Dazu
möchte
kommen
ich.
natürlich noch die Hausaufgaben, die Vorbereitungen auf Klausuren bzw. Klassenarbeiten, vielleicht nochmal ein Referat machen oder sowas, eine größere Sache. Das fällt ja alles nicht weg, das kommt ja alles noch dazu. Und somit ist der Alltag eines G8-Kindes ziemlich klar strukturiert und Musik oder Sport ist da wirklich nur unzureichend drin enthalten.
Wie sehen diesbezüglich denn eure Forderungen aus?
Also wir fordern ganz klar eine Rücknahme von G8 beziehungsweise sagen wir keine Verkürzung in der Mittelstufe. Wir sind der Ansicht, wenn jemand in 12 Jahren das Abitur erreichen möchte und kann, dann soll er das tun. Das wollen wir ihm nicht verbieten. Dann soll diese Zeit allerdings nicht in der Mittelstufe, in der Pubertät eingespart werden, sondern in der Oberstufe. Man darf dann nach der Klasse 10, nach unseren Vorstellungen, entscheiden, ob man in 2 oder in 3 Jahren die Oberstufe macht und dann letztlich auch in 12 oder 13 Jahren zum Abitur kommt. Aber wir wollen ganz klar eine 6-jährige Mittelstufe, also beziehungsweise eine 6-jährige Sekundarstufe 1.
Tim, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass dir besonders die Integration von sogenannten behinderten Schülerinnen und Schülern in den konventionellen Schulablauf am Herzen liegt. Welche Kritik hast du an der bisherigen Praxis und was sind deine Vorstellungen?
Na gut, die Kritik ist recht einfach auf den Punkt zu bringen. Es ist nicht im Sinne der Menschenrechte. Wir haben seit März 2009 eine UN-Behindertenrechtskonvention, die man Artikel 24 ganz klar vorschreibt, dass Kinder mit einer Behinderung nicht vom allgemeinbildenden Schulwesen ausgeschlossen sollen und gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern unterrichtet werden sollen. Jetzt sieht der Alltag allerdings in Deutschland und in Hessen ziemlich grau aus. In Deutschland werden gerade mal 15,7% der behinderten Kinder in den Regelschulen unterrichtet. In Hessen liegt die Inklusionsquote nur bei 10%. Und das kann nicht sein. Das ist eine Diskriminierung von Behinderten nach Auffassung der Vereinten Nationen. Und deshalb ist das Kultusministerium und auch der Ministerpräsident gefordert, hier Abhilfe zu leisten. Was wir uns vorstellen, ist ein behindertengerechtes Schulsystem. Also ein Schulsystem, das alle Kinder mitnimmt und das alle Kinder so akzeptiert, wie sie sind, auch wenn sie eine Behinderung haben. Das bedeutet, es gibt keine Förderschulen mehr, keine gesonderten Einrichtungen, wo behinderte oder beziehungsweise sogenannte behinderte Kinder unterrichtet werden, sondern es gibt eine Schule für alle, in denen auch behinderte Kinder genauso gelehrt werden, wie es für sie am besten ist. Das verlangt natürlich bei den Unterrichtsmethoden eine Änderung. Wir wollen nicht, dass sich die Lerngruppe zwangsläufig an den Unterricht anpassen muss, nach dem Motto friss oder stirb. Wir wollen, dass sich der Unterricht an die Gruppe anpasst. Das bedeutet, jedes einzelne Kind hat unterschiedliche Zielsetzungen, die sie innerhalb eines gegebenen Zeitraums erreichen kann.
Apropos gemeinsames Lernen, immer noch werden in Deutschland Schülerinnen und Schüler nach der Vollendung der 4. Klasse segregiert, wobei dieser Prozess eigentlich ja schon viel früher anfängt, wenn man sich anschaut, dass es einerseits Grundschulen gibt, von denen die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler Richtung Gymnasium abgeht, und es andererseits Grundschulen gibt, von denen die Mehrheit Richtung Hauptschule abgeht. Das nennen liberale und konservative Bildungspolitikerinnen und Politiker Chancengleichheit. Wie steht ihr dazu? Was sind eure Vorstellungen?
Wir nennen das Ganze Chancenungleichheit, also exakt das Gegenteil davon. Nein, das ist natürlich klar, wenn man schon die Schulbezirke so wählt, dass aus sogenannten Problembezirken alle Kinder auf eine Schule kommen, diejenigen dann auch noch weniger bestückt als andere Schulen, wo die Eltern vielleicht noch ein bisschen mehr Druck machen, dann ist im zarten Alter von 6 Jahren der Lebensweg eines Kindes bereits vorbestimmt. Das ist zynisch, das ist schlecht und das ist auch nicht wirklich in dem Sinne, wie sich das ein Schüler vorstellt. Wir sind für längeres gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse. Ich wiederhole auch nochmal, dass es auch eine Änderung der Unterrichtsmethoden voraussetzt, dass jedes Kind individuell so lernt, wie es für sie oder ihn am besten ist. Allerdings sagen wir keine Segregation nach der 4. Klasse und auch keine natürlich nach der 1. Klasse. Wir stehen ganz klar für das Konzept von den Ländern, die bei PISA uns im Weiten etwas voraus sind. Das sind in erster Linie die skandinavischen Länder und von daher fordern wir die Abschaffung des freigliedrigen Schulsystems.
Ende Februar haben Ministerpräsident Koch und Kultusministerin Dorothea Hänzler ja ein neues Mittelstufenkonzept vorgelegt. Demnach sollen Haupt- und Realschüler und Schülerinnen von der 5. bis zur 7. Klasse zunächst gemeinsam unterrichtet werden, um dann getrennt zu Hauptschulabschluss oder zu mittlerer Reife geführt zu werden. Was ist die Meinung der Landesschülerinnen und Schülervertretung Hessens dazu?
Also wir haben gesagt, dass die Mittelstufenschule nur ein Provisorium ist, weil dieses Konzept wird sich nicht durchsetzen. Es gibt eine mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz der Hauptschulen. Nur 3% der Viertklässler haben in diesem Jahr die Hauptschule als Eingangsstufe gewählt. Das liegt daran, dass die Hauptschule gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert ist, weder als eigenständige Schulform noch in einem Zweig ab der 7. Klasse in einer neuen Mittelstufenschule. Von daher wird die Mittelstufenschule das Problem nicht lösen. Dazu kommt noch, wenn wir sagen, dass man Kinder in der 10. Klasse nicht aufteilen kann, man kann es mit 10 Jahren nicht aufteilen kann, man kann es auch nicht mit 12 Jahren. Das muss man nach der Pubertät abwarten, weil dort der entscheidende Gesichtspunkt ist. Dieses Mittelstufenkonzept ist kreativlos, es ist leer und von daher wird es sich nicht durchsetzen und wird auch die Probleme, die wir haben, nicht lösen. Wir prophezeien, dass das Kultusministerium bald schon wieder handeln muss, um dieses Akzeptanzproblem der Hauptschulen nochmal zu lösen.
Ja, jetzt sagt die Kultusminister Dorothea Hänzler zur Forderung der Abschaffung der Hauptschulen, Zitat, wir können die Hauptschulen abschaffen, die Hauptschüler behalten wir aber, Zitat Ende. Dein Kommentar dazu?
Ja, das ist insofern Blödsinn, weil es gibt in allererster Linie nur Schüler und die Existenz der Hauptschule macht Schüler dann auch zu Hauptschülern. Das ist im Prinzip unserer Meinung nach eine Ideologie, die das Kultusministerium auf die Ministerin vertritt. Wir können auch Hauptschüler, wie sie sie nennt, an einer Gemeinschaftsschule, an einer Gesamtschule unterrichten, wenn sich die Unterrichtsmethoden ändern, wie wir das schon vorgeschlagen haben. Dafür braucht es natürlich einen Mut zur Veränderung und den sieht man bei der Landesregierung und auch nicht im Hause der Kultusministerin viel zu wenig.
Um die Unterrichtsmethoden in eurem Sinne zu ändern, bräuchte es ja einer massiven Einstellung neuer Lehrkräfte. Als die GEW aus Protest gegen die Bedingungen an den hessischen Schulen Ende November einen Lehrerinnen- und Lehrerstreik durchführte, konnte Kultusministerin Hänzler nur wenig Verständnis dafür aufbringen. Die Landesregierung habe doch schon für mehr Lehrer, mehr Ganztagsangebote und mehr Lernmittel gesorgt, meinte sie. Was meint ihr?
Naja, also dass die Forderung hat die Ministerin wohl nicht wirklich gelesen. Natürlich, es wurden 1000 neue Lehrer zu Beginn dieses Schuljahres eingestellt. Und das loben wir auch, das finden wir gut. Wir freuen uns, dass die Ministerin hier diesen Schritt gegangen ist. Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte aber immer noch unzureichend. Wenn man davon ausgeht, dass wir, also dass Schüler die Zukunft sind, dann braucht man auch Lehrer, die motiviert sind, die ausgebildet sind, die entsprechend bezahlt werden, ganz klar. Und von daher sind die Bedingungen noch nicht so, wie wir sie uns wünschen. Dazu kommt noch Ganztagsbetrieb, das ist ein Etikettenschwindel. Es gibt zwar immer mehr sogenannte pädagogischen Mittagsbetreuungen, das ist aber nicht Ganztagsschule, wie wir sie uns vorstellen, wo man die Vereine mit einbezieht, dass man so einen Lebensraum Schule entwickelt. Diese pädagogische Mittagsbetreuung heißt im Prinzip 10 Stunden am Stück, dann gibt es noch eine Stunde Mittagessen und eine Aufsicht, aber das hat noch nicht etwas mit einer Ganztagsschule zu tun, so wie es von anderen Ländern, sogar Bundesländern kennen und von daher ist diese Verständnislosigkeit, trifft bei uns wiederum auf Verständnislosigkeit.
Tim, wir erleben zurzeit geradezu eine Lawine von Missbrauchsfällen von Kindern, die jetzt ans Licht kommen. Auch ihr habt euch in die Debatte darum eingeschaltet. Vielleicht zunächst mal die Frage, wie konnte es zu einem solch massiven Missbrauch von Kindern und Jugendlichen überhaupt kommen? Und wie konnte es geschehen, dass das gegenüber der Öffentlichkeit so lange geheim geblieben ist?
Ja, das ist eine gute Frage, weil genau das ist mir absolut unbegreiflich, wie Kinder in en masse, also wirklich sehr, sehr viele, sexuell missbraucht werden. Das Umfeld weiß das, zum Teil wissen das sogar Schulleiter, und trotzdem kommt es erst jetzt 20, 30, 40 Jahre später raus. Ist mir absolut unbegreiflich, wie das passieren konnte.
Eine Ursache mag auch darin liegen, an diesem Autoritätsverhältnis des Lehrers, der Lehrerin gegenüber dem Schüler, gegenüber der Schülerin. Was könnte denn daran geändert werden?
Na, ich glaube nicht, dass dieses Autoritätsverhältnis die Ursache war, weil der Rechtsstaat ist immer noch stärker als dieses Autoritätsverhältnis. Sicherlich hat es da Verbesserungen gegeben, womit zu hoffen bleibt, dass sexueller Missbrauch aktuell in unserem heutigen Jahr 2010 nicht mehr so in der Fülle oder möglichst gar nicht mehr natürlich betrieben wird, wie das noch früher war. Was wir natürlich auch immer fordern, ist, dass Schüler einen kritischen Geist bewahren. Und ich denke, wenn man da versucht, im Politikunterricht oder auch außerhalb, versucht, den Schülern klarzumachen, dass ihre Stimme zählt, dass sie sich wehren können, dass sie, wenn sie in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie leben, dass sie dann ein Anrecht darauf haben, sich ihre Rechte auch einzuklagen, dass dieses kritische Bewusstsein, nicht nur der Lehrer sagt mir, was Sache ist und ich muss es irgendwie glauben, dass das da ist und auch diese Mentalität des Wegschauens aufhört, das kann man alles anerziehen, das ist mit Aufgabe der Schule. Dann kommen wir noch einen großen Schritt weiter, um sexuellen Missbrauch Einhalt zu gebieten.
Du hast jetzt einiges schon angesprochen. Was muss insgesamt eurer Meinung nach jetzt geschehen?
Gut, also man muss das jetzt unter zwei Aspekten begutachten. Einmal, wie geht man mit den Opfern um? Da ist es ganz klar, sie brauchen professionelle Hilfe, und es muss auch Konsequenzen geben, da wo noch Konsequenzen zu ziehen sind. Es muss sich auch um die Täter gekümmert werden, keine Frage, die das auch oft aus Triebsteuerung gemacht haben. Auch die brauchen psychologische Behandlung, müssen allerdings auch strafrechtlich verfolgt werden. Die zweite Sache, der zweite Aspekt, den wir gutachten müssen, ist, wie gucken wir, dass es solche Missbrauchsvorfälle nicht mehr gibt. Dafür brauchen wir auf der einen Seite mehr Prävention durch mehr Schulsozialarbeiter und mehr Schulpsychologen. Das ist eine ganz wichtige Lehre, die wir aus den Missbrauchsskandalen ziehen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir als Landesschülervertretung auch eine Nothotline gefordert, die nicht bei der Staatsanwaltschaft, das gibt es bereits schon, sondern beim Kultusministerium eingerichtet wird, weil viele Schüler haben so ein bisschen Angst, sich dann direkt hier an die Anwaltschaft oder an die Gesetzeshalter zu wenden. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, dass das ans Kultusministerium gehen soll, als ihre höchste Behörde.
Tim, wir statten die Hessische Landesschülerinnenvertretung jetzt mal mit der vollen Kompetenz zur Gestaltung der hessischen Schulen aus. Du hast einiges schon angesprochen, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Wie sehen diese hessischen Schulen denn aus, wenn ihr die Verantwortung tragen würdet?
Wir haben dann ein behindertengerechtes Schulsystem, also auch ein schülergerechtes Schulsystem, in dem jede einzelne Person so gefördert wird, wie für sie es am besten ist. Es gibt keine Diskriminierung mehr, gleich ob einer Behinderung oder eines Migrationshintergrundes, und daher auch kein dreigliedriges Schulsystem mehr. Es wird in einer Schule für alle gelehrt, in einer Gemeinschaftsschule, und jeder am besten gefördert, so wie es für sie oder ihn am besten ist. Es gibt einen Ganztagesbetrieb, das bedeutet, dass man einen Lebensraum Schule hat, in dem man vormittags den normalen Unterricht hat und nachmittags Sportangebote, Musikangebote, Hauswirtschaftslehre, all solche Sachen, für die jetzt in der Schule keine Zeit ist, in dem allerdings auch Nachhilfe angeboten wird. Es darf keine sozioökonomischen Hürden mehr geben, es darf keine geschlechterbedingten Hürden mehr geben, es darf keine Hürden mehr aufgrund eines Migrationshintergrundes geben. Wir haben Lehrer en masse, also die gut ausgebildet, motiviert und auch entsprechend bezahlt werden. Das sind so die wichtigsten Punkte, die wir uns in einer guten Schule vorstellen können.
Tim, wir danken dir für das Gespräch.
Ich danke auch ganz herzlich.